Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der richtige Abstand. Das ist unser Thema heute in der Ab 21. Man kann zum Beispiel ganz nah ans Mikro gehen.
Oder man kann aus der linken Ecke zum Mikro schreien. Oder auch aus der rechten Ecke.
Man hört einen zwar immer, aber da ist irgendwas immer anders. Bei Mona Rusitschka ist auch was anders. Die lebt nämlich mit ihrem Freund in einer Beziehung seit vielen Jahren schon. Sie hatten auch mal eine gemeinsame Wohnung, aber dann ist der Freund einfach ins Ausland gegangen für einen Job. Und als er wiederkam, da ist er nicht wieder in die gemeinsame Wohnung eingezogen. Und die beiden sind trotzdem immer noch zusammen. Wie das geht und was sie von dieser Living Apart Together Phase in die nächste Phase vielleicht retten will, das erzählt uns Mona in diesem Ab 21 Podcast. Daniel Höhli, der hat auch Abstand gewonnen. Nicht von Menschen, sondern vom Internet. Twitter, sagt er. Twitter war ihm einfach irgendwann zu viel. Zu viel Genöle, zu viel Kritik, zu viel Meinung. Und deswegen ist er vor 2 Jahren einfach ausgestiegen. Hat alle seine Tweets gelöscht, seinen Account aber behalten. Und den braucht er jetzt auch wieder, weil seit kurzem ist er wieder dabei. Warum? Das erzählt er uns. Abstand von den Eltern, das ist auch so ein Thema, was ja viele von uns wahrscheinlich kennen. Und die einen schaffen es besser, die anderen nicht. Und wieder andere ringen die ganze Zeit darum, was eigentlich die richtige Distanz ist zu denen, die einen da großgezogen haben. Dörte van Bentem-Favre ist systemische Beraterin aus Berlin, hat 4 Kinder, kennt sich deswegen aus eigener Erfahrung sehr gut aus mit der Distanz zwischen Kindern und Eltern, aber eben auch aus Jobperspektive. Sie wird uns sagen, was man machen kann, um die Distanz zwischen sich und die Eltern erst hinzubekommen und dann vielleicht irgendwann doch wieder zu ihnen zu finden, wenn man das eigene Leben aufgebaut hat. Ich bin jetzt bei euch für die nächsten Minuten. Dominik Schottner wünscht euch viel Spaß beim Hören, egal ob ganz nah
oder fern.
Deutschlandfunk Nova.
Ich wohne seit 8 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Inzwischen ist sie meine Frau. Es geht also ganz gut so mit uns beiden auf so ein paar Quadratmetern. Und der Gedanke, dass wir auseinanderziehen und trotzdem zusammenbleiben, der ist irgendwie undenkbar. Da reicht mein Hirn irgendwie nicht aus, um mir das vorzustellen. Vielleicht will ich es auch einfach gar nicht mir vorstellen. Fakt ist aber, es gibt Leute, die genau das machen. Zusammen sein und nicht zusammen wohnen, aber möglicherweise in derselben Stadt sein. Die Journalistin Mona Rusitschka zum Beispiel, die ist mit ihrem Freund vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen, hat sich mit ihm eine Wohnung gesucht, hat sie gefunden, sie sind eingezogen. Und dann ist er ins Ausland gegangen, soweit so nicht ungewöhnlich, und kam zurück in seine eigene Wohnung. Warum, habe ich Mona gefragt, warum ist er nicht in die gemeinsame Wohnung zurückgekehrt?
Schon bevor er ins Ausland gegangen ist, hatten wir eigentlich darüber gesprochen, dass wir gerne mal in Berlin neue Viertel kennenlernen würden. Und als er dann zurückgekommen ist, hat er quasi gesagt, jetzt ist doch ein guter Zeitpunkt, mal eine neue Ecke von Berlin kennenzulernen. Allerdings hatte ich gerade einen neuen Job angefangen, so gar keinen Kopf für Umzug und was da alles dranhängt. Deshalb habe ich gesagt, nee, ich würde gerne in der Wohnung bleiben. Und dann haben wir so drüber geredet und zusammen beschlossen, dass er in eine andere Wohnung zieht, weil da unsere Interessen einfach nicht zusammengegangen sind.
Aber wie spricht man, du sagst es jetzt so, als wäre das so ein Thema, über das man irgendwie beim gemeinsamen Abendessen einfach so mal so spricht, so wie man den nächsten Tag bespricht. Aber es ist ja schon Einschnitt, ne? Wie spricht man das an?
Wir haben schon davor irgendwie über diesen Umzug gesprochen und hatten auch davor tatsächlich schon mal drüber geredet, ob wir vielleicht mal in eine WG zusammenziehen oder in getrennte Wohnungen ziehen, weil es einfach für uns ein Thema war, über das wir offen sprechen. Allgemein in unserer Beziehung sprechen wir sowas eigentlich immer direkt an und dann, weil schnell klar war, dass es nichts mit der Beziehung zu tun hat an sich, sondern dass da andere Bedürfnisse eine Rolle spielen, irgendwie haben wir da eben so positiv drüber gesprochen, dass wir dann auch beide, glaube ich, ganz positiv gestimmt waren, dass wir das jetzt mal ausprobieren, ja auch immer wieder zusammenziehen können, weil in meiner Wohnung ja quasi, ich hatte dann eine neue Mitbewohnerin, aber man hätte das wieder rückgängig machen können und so haben wir uns dann beide fast drauf gefreut, irgendwie mal sowas Neues auszuprobieren.
Also zu eurer Beziehung gehört nicht zwangsläufig auch, dass man mit dem anderen sich gegenseitig in den Schlaf hineinschnarcht.
Schnarchen,
nicht jeden Tag.
Lieber nicht. Ja, vielleicht nicht jeden Tag. Also wir verbringen trotzdem sehr viele Abende miteinander. Ob jetzt in meiner oder seiner Wohnung, das schätzen wir ja durchaus auch. Aber auch als wir zusammen gewohnt haben, hatten wir halt Abende, wo wir gesagt haben, so jetzt macht jeder sein Ding. Da hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert tatsächlich.
Was war denn für euch anders und vielleicht auch besser in den getrennten Wohnungen als jetzt in der gemeinsamen Wohnung?
Man verabredet sich irgendwie viel bewusster. Also ich habe das Gefühl, man verbringt eher Quality Time, wie man es so schön nennt, miteinander, weil man halt sagt, wir treffen uns an dem und dem Tag, verbringen da bewusst Zeit miteinander und es war dann oft irgendwie intensivere Zeit oder wir haben dann mehr Pläne gemacht, als wenn man einfach nach Hause kommt und oft ist das dann gerade nach der Arbeit halt so, beide sind erschöpft, so ein Abhängen miteinander und natürlich unternimmt man dann auch Sachen und plant Dinge, aber wenn man eben diese räumliche Distanz hat, muss man da so ein bisschen mehr Mühe reinstecken, Zeit miteinander zu bringen und die auch schön zu gestalten. Es ist dann irgendwie ein bewussterer Prozess, als so abends auf der Couch miteinander zu versacken. Und wenn man das machen will, kann man das
geht
ja
das auch.
Geht das auch.
Geht das auch. Du hast jetzt schon gesagt, du hast aber eine Mitbewohnerin gehabt, die sein Zimmer wahrscheinlich übernommen hat, ja, nehme ich an. Dein Freund aber hat alleine gewohnt?
Nee, er ist auch, zu einer Freundin gezogen.
Zu einer Freundin gezogen. Das heißt, die Kosten waren am Ende gar nicht mal so viel höher, oder?
Nee, es hat sich eigentlich von den Kosten her nichts geändert.
Und was hat dir gefehlt am Zusammenleben?
Dann doch, also dieses zusammen auf der Couch hängen und wenn man nach Hause kommt und sich dann vielleicht auch eine halbe Stunde erholt hat, dann doch zu sagen, okay, jetzt spontan gucken wir irgendwie noch einen Film. Das braucht natürlich mehr Planung, wenn man halt nicht in derselben Wohnung oder so nah beieinander wohnt. Ein bisschen Spontanität geht dann doch verloren.
Was ist mit eurer Liebe passiert, wenn ich fragen darf?
Ja, ich glaube, das hat so ein bisschen einen Prozess in Gang getreten, dass man sich dann fragt, was wollen wir für eine Art von Beziehung führen? Weil auch viele Bekannte in unserem Bekanntenkreis irgendwie, sie haben halt gefragt, oh, was ist los bei euch? Habt ihr euch getrennt? Läuft's nicht gut? Und dann stellt man sich eben so Fragen, was brauchen wir eigentlich in unserer Beziehung, damit sie gut läuft? Gehört da sowas dazu wie zusammen wohnen? Oder was sind vielleicht auch Dinge, die so gesellschaftlichen Konventionen entsprechen? Mache ich die, weil das irgendwie so das Erwartbare ist? Oder überlege ich mir für meine Beziehung irgendwie eigene Regeln oder eigene Spielformen? Was ist für uns das Richtige? Und es hat jetzt keine Krise oder Ähnliches ausgelöst, aber man stellt sich dann doch auch in anderen Bereichen so die Frage, hey, komisch, dass viele Leute so es seltsam finden, wenn man als Paar auseinanderzieht. Was sind denn vielleicht noch andere Bereiche, wo man so altgediente irgendwie Muster fährt, wo man mal drüber nachdenken könnte, ist das überhaupt das Richtige für mich und meine Beziehung? Da wird man schon ein bisschen bewusster.
Living apart together. Schöner Begriff und beschreibt die Realität vieler gerade junge Paare ja ganz gut. Man ist zusammen, aber man lebt getrennt. Man verabredet sich also zum Netflix and Chill, anstatt sich einfach vom Bad zum Sofa zu schleppen, egal wie man aussieht. Und dann passiert es einfach, dieses Netflix and Chill. Mona Rusitschka hat das Ganze ein bisschen auf die Spitze getrieben mit dem Living apart together. Sie hat nämlich mit ihrem Freund lange zusammengelebt. Dann ist er ins Ausland gegangen für eine Weile nach China und dann kam er nach Hause und ist nicht etwa zu ihr zurückgezogen, sondern in eine andere Wohnung, in eine Art WG mit einer Freundin. Und auch Mona hatte eine WG gegründet inzwischen aus der gemeinsamen Wohnung. Ja, und jetzt ist der Freund wieder in China. Wie viel Freiheiten bietet dieses Modell, wenn man tausende Kilometer voneinander entfernt ist, die Distanz aber mit anderen Vorzeichen schon so ein bisschen kennt?
Ich glaube, wir sind in einem ganz guten Austausch miteinander, was sich für mich gut anfühlt, was sich für ihn gut anfühlt, dass man halt die andere Person unterstützt, darin neue Erfahrungen zu sammeln, aber eben diesen Kern dieser gemeinsamen Beziehung hat, dass man sagt, wir sind ein Paar und wollen das auch sein. Diese Beziehung hat auch Privilegien, die quasi niemand sonst bekommt. Du kannst mit jemand anders wohnen, aber vielleicht nicht andere Dinge mit jemand anderem machen. Du kannst auch ins Ausland gehen und dort deine Erfahrungen sammeln. Diese Freiheiten wollen wir uns irgendwie gegenseitig lassen und einander da auch unterstützen, weil wir glauben, dass es unsere Beziehung einfach stärker macht, wenn wir uns in sowas unterstützen und die andere Person dann die Freiheit auch hat, zurückzukommen und nicht, dass man gefangen ist in irgendwie gesellschaftlichen Mustern von was muss eine Beziehung sein, sondern was fühlt sich für uns gut an.
Jetzt kommt dein Freund tatsächlich irgendwann ja auch mal wieder zurück. Was ist euer Plan? Zieht ihr zusammen oder zieht ihr nicht zusammen?
Das müssen wir mal gucken. Das ist ja auch noch eine Weile hin. Bis dahin hat sich auch meine berufliche Situation wieder geändert. Er muss gucken, was er denn hier macht. Und deshalb kann ich es noch gar nicht sagen. Wir gucken irgendwie dann, wie unsere Situation wieder ist. Ich kann mir vorstellen, dass dann für mich der Zeitpunkt ist, wo ich vielleicht mal eine andere Ecke von Berlin kennenlernen will und wir uns dann vielleicht wieder zusammen eine Wohnung suchen, wenn das dann immer so einfach wäre. Also mal gucken. Aber ja, kann auch sein, dass er wieder zu mir zieht, dass wir wieder getrennt wohnen. Ich weiß es gerade einfach noch nicht.
Was hast du denn aus dieser, ist ja doch eine ziemliche Ferne, in der dein Freund da gerade ist, was hast du aus dieser Fernbeziehung gelernt, jetzt nicht nur in die U-Bahn steigen und zu ihm zu fahren, sondern tatsächlich in Flugzeug steigen, andere Zeitzone. Vor allem auch das Kommunizieren mit ihm dürfte ja relativ schwer sein, weil so viele Messenger und so weiter geblockt sind, ne?
Ja, auf jeden Fall, dass man sich Mühe geben muss, den Kontakt zu halten, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, gerade mit der Zeitverschiebung, das ist die größte Herausforderung, dass man sich eben verabredet zum Skypen, zu Ähnlichem und in die Beziehung Zeit investiert und eben daran arbeitet, dass man die Gefühle füreinander aufrechterhält, von dem Alltag des anderen was mitbekommt und so eine Nähe schafft, die durch die Distanz gerade ein bisschen schwierig ist.
Jetzt nehmen wir mal an, dein Freund kommt zurück und es ergibt sich, dass alles dafür spricht, dass ihr wieder zusammenzieht. Was wollt ihr aus dieser Living Apart-Zeit, die ihr jetzt in den letzten Jahren gehabt habt, unbedingt bewahren?
Ich glaube, in manchen Aspekten hat es auch Vorteile, wenn man mal erfahren hat, in einer WG zu leben. Zum Beispiel, dass man Putzpläne einhält. Das macht man viel besser, wenn man mit seinen Mitbewohnern nur befreundet ist, sage ich mal, als bei Partnern. Da sagt man, denkt man oft irgendwie so, ah ja, der andere wird das schon für mich übernehmen. Mhm. Aber irgendwie bei Mitbewohnern ist das so abgegrenzter. Da trifft man mehr Vereinbarungen, was so die unangenehmen Seiten des Zusammenwohnens angeht.
Du willst
angeht.
Also einen Putzplan aufstellen mit deinem Freund.
Vielleicht stellen wir einen Putzplan auf.
Eieieiei, das ist ja schon eine Sollbruchstelle für eine Beziehung.
Nee, aber dass man sich verabredet, würde ich sagen. Dass man nicht nur sagt, wir sehen uns ja heute Abend und dann versagt man vielleicht auf der Couch, sondern dass man quasi Dates ausmacht und Verabredungen trifft.
Und dem Ganzen den Zauber immer wieder neu zu verleihen.
Immer wieder neu zu verleihen und zu gucken, was sich für beide gut anfühlt.
Ach, das hört sich doch irgendwie gleichzeitig reif und offen und irgendwie auch gut an, finde ich. Dabei ist Mona Rusitschka gerade mal 23 Jahre alt. Sie und ihr Freund leben apart together, sind also zusammen, aber haben aus der ehemals gemeinsamen Wohnung wieder zwei gemacht. Momentan sind zwischen ihnen ein paar tausend Kilometer, sie in Deutschland, er in China. Bald vielleicht schon wieder nur eine U-Bahn-Fahrt.
Deutschlandfunk Nova.
Wir reden heute über den richtigen Abstand zwischen Mensch und Maschine. Daniel Höhli hatte da einen ziemlich irren Takt. Der hat nämlich 7 Tweets am Tag rausgehauen über ein paar Jahre hinweg. Da kamen dann so 15.000 zusammen. Natürlich, es geht noch mehr, geht ja immer mehr. Aber Daniel war in der Twitter-Sphäre damit schon ziemlich weit vorne und mega unglücklich damit, dass er da so viel rausgeblasen hat im Netz. Und dann hat er was gemacht, was vielleicht einigen ganz gut tun würde. Er hat den Abstand zu dem Medium gesucht. Er ist rausgegangen, vor 2 Jahren nämlich. Und ich habe ihn nicht über Twitter, sondern übers Telefon gefragt, wieso er das gemacht hat.
Tatsächlich hat mich Twitter irgendwann gelangweilt. Also das war jetzt gar nicht groß irgendein besonderes Erlebnis oder irgendwas, sondern es war eher zusehends das Gefühl, dass da nichts mehr Neues passiert. Also es ist immer das Gleiche, nur halt neu verpackt.
Wenn du sagst Twitter, dann meinst du was anderes als ich. Jeder hat da so seine Blase. Was hast du da bei Twitter gesucht und gefunden und was hat dich am Ende dann da so genervt?
Also ich bin schon jemand, der jetzt Twitter nicht privat groß genutzt hat, sondern schon themenbezogen. Als Journalist ist mir natürlich wichtig gewesen, das als ein Tool zu nutzen, um mir einen schnellen Überblick zu verschaffen über die Nachrichtenlage weltweit. Ich glaube, auch dafür ist es heute nach wie vor ein super Tool. Es ist allerdings so, dass ich glaube, viele von uns dazu neigen, auf Twitter schnell ihre Meinung zu allem dazugeben zu müssen. Und das hat mich zusehends gestört.
Aber anders als jetzt zum Beispiel in der Fußgängerzone kann man bei Twitter ja Leute tatsächlich stummschalten. Man kann sie muten, man kann bestimmte Hashtags einfach sich nicht mehr anzeigen lassen. Warum hast du nicht das gemacht? Warum dieser radikale Schritt?
Ja, also ich habe tatsächlich versucht, der eigenen empfundenen Langeweile gegenzusteuern, indem ich auch neuen Leuten gefolgt bin und auch manchen entfolgt bin. Also genau das habe ich alles gemacht, aber irgendwie ist es dann am Ende dann doch wieder gefühlt nur das Gleiche, aber halt in einer neuen Verpackung. Ich habe mich auch selber gefragt, was ist eigentlich meine Motivation, Twitter zu nutzen? Also ich war ja selber Teil des Ganzen sozusagen mit.
Was war denn die Antwort?
Also im Nachgang würde ich sagen, da ist schon ein Stück Drang zur Anerkennung oder Aufmerksamkeit dabei. Und das finde ich negativ. Ich finde es wichtig, das wahrzunehmen und dann bewusst auch abzuschalten. Und ich glaube, dass viele sind sich das nicht bewusst.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das geht mir ganz genauso, ich ballere jeden Tag nicht nur 6, nicht nur 7, sondern 16, 17, vielleicht sogar noch mehr Tweets. Gibt es ja Leute tatsächlich, die das machen, raus. Aber eigentlich habe ich keinen Bock mehr drauf. Wie beginnt man den Ausstieg? Und was ist die Ersatzdroge dafür?
Wie so oft im Leben, einfach mal machen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie mir was anderes suchen, was dann vielleicht auch wieder nur Ablenkung ist oder vielleicht auch wieder nur der Versuch, irgendwie da Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern ich wollte einfach meine Ruhe haben und ja, also mich da wirklich ganz bewusst zurücknehmen, um das überhaupt mal einordnen zu können, was Twitter eigentlich mit mir gemacht hat und auch die Frage beantworten zu können, beherrscht mich Twitter eigentlich oder beherrsche ich es? Und das war mir ganz wichtig, die Frage für mich beantworten zu können.
So, und jetzt kommt das ganz große Aber in unserem Gespräch. Du bist wieder da. Der lange Arm von Twitter hat dich zurückgeholt aus der Versenkung und jetzt twitterst du wieder. Was ist falsch gelaufen?
Zwei Dinge wahrscheinlich. Also zum einen nutze ich Twitter heute deutlich bewusster, als ich es vorher getan habe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Das heißt, ich mache mich auch nicht emotional so stark davon abhängig. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Tweets besonders häufig geliked werden oder geretweetet werden, muss man besser sagen, dann ist das für mich jetzt nicht wirklich wichtig oder bedeutet mir ehrlicherweise nicht so viel. Und ob jetzt irgendwie 100 Leute mehr oder weniger mir folgen, so what. Das war früher, glaube ich, ein bisschen anders. Da guckt man dann schon ständig drauf, wie entwickelt sich der eigene Kanal. Das hat sich jetzt bei mir geändert. Der andere Aspekt, warum habe ich angefangen, ist tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ein strategischer. Ich habe ein eigenes Printmagazin Shift, dafür habe ich eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und da ist natürlich Twitter auch ein guter Kanal, um darauf aufmerksam zu machen, das ist ja klar. Ich würde es aber nicht nur darauf reduzieren, ich liebe den Austausch mit anderen Menschen.
Es hat dir doch was gefehlt. Wir haben dir gefehlt.
Ja, natürlich. Also natürlich, ich glaube, das ist doch das, was uns alle am Ende auch irgendwie eint. Wir wollen doch auch irgendwie miteinander eine Beziehung haben und einen Austausch haben und eine Gemeinschaft und ein Netzwerk, wo wir uns zu Hause fühlen. Gar keine Frage. Ich glaube einfach, Twitter von der Struktur her animiert uns dazu, dass wir nörgeln und meckern, füttert uns zum Drang zur Anerkennung und Aufmerksamkeit und fragmentiert unser Denken. So, wenn wir das alles erkennen, dann können wir auch bewusst gegensteuern und ich glaube, dann kann man auch Twitter in einer guten und gesunden Weise nutzen, ganz klar.
Sagt Dr. Daniel Twitter-Höhli. Für Risiken und Nebenwirkungen wendet euch bitte vertrauensvoll an ihn. Er hat nämlich ausprobiert, wie es ist, dem Medium für 2 Jahre den Rücken zu kehren. Und jetzt ist er wieder da und wir, die wir geblieben sind, wir grüßen ihn herzlich in unserer Runde. Willkommen zurück.
Deutschlandfunk Nova.
Wir kümmern uns heute um den richtigen Abstand zwischen Menschen und Menschen und Menschen und Maschinen. Eltern und ihre Kinder oder sagen wir auch mal Kinder und ihre Eltern, um es mal in eine andere Reihenfolge zu bringen, denen tut, ich spreche da aus Erfahrung, ein wenig Abstand oft gut. Ich war zum Beispiel, als ich 16 war, ein Jahr lang weg von zu Hause, nicht irgendwo auf der Straße, sondern in den USA, Schuljahr, ganz klassisch. Und auch wenn es hart war für meine Mutter, für meinen kleinen Bruder und mich, es war schön, verdammt schön und es war verdammt wichtig. Ich habe da Dinge gelernt, die hätte ich zu Hause möglicherweise erst sehr viel später gelernt. Und ich habe vor allem herausgefunden, was ich will und nicht nur, was andere möglicherweise für mich wollen. Dörte van Bentem-Favre ist systemische Beraterin aus Berlin und berät Familien unter anderem in der Frage, wann und wie viel Abstand gut ist für Eltern und ihre Kinder. Und weil sie außerdem Mutter von 4 Kindern ist, ist sie genau die Richtige, um zu wissen, wann Eltern ihre Kinder gehen lassen sollten.
Naja, sich so ein Stück zu entfernen, ist ja ein ganz normaler Entwicklungsschritt. Also genauso wie laufen lernen oder irgendwann alleine in die Schule gehen. Also so diese Selbstständigkeit und Autonomie, das ist was wir alle irgendwann erringen müssen. Und die Pubertät, da geht's los. Also genauso mit 16 eigentlich schon ein Stück vorher. Aber dann so einen Schritt nach Amerika zu gehen mit 16, das ist genau das, was dann Autonomie ist. Und ja, da müssen wir alle hin irgendwann.
Also nicht im Alter, wenn jetzt zum Beispiel Kleinkinder, wenn die Eltern sagen, geh da mal alleine hin, zum Beispiel auf Toilette oder irgendwie sowas, das ist noch nicht dieser Schritt zur Autonomie hin. Oder doch der erste Kleine?
Doch, genau da fängt er an. Also in dem Moment, in dem man abgestillt ist und anfängt zu laufen, in dem Moment fängt Autonomie an. Und also die Kinder, die müssen es erlernen und sich erkämpfen, manchmal auch den Abstand erkämpfen. Und den meisten Eltern tut es auch ganz gut, wenn da langsam so ein Abstand reinkommt. Das heißt, sie können ja auch selber mal wieder Luft holen. Nur der große Abstand, also dann bis nach Amerika oder das Kind zieht aus, da geht es dann schon wieder los. Das ist ein Rollenkonflikt, in dem man dann kommt als Eltern. Also das Loslassen ist ja dann gar nicht so einfach.
Wenn man das will, man will nach dem Schulabschluss eine Ausbildung machen oder zum Studium woanders hinziehen möglicherweise. Es ist aber gerade, steigen überall die Mieten nicht möglich, weil das einfach so teuer ist. Stichwort in München zum Beispiel ist es dann oft günstiger, einfach bei den Eltern zu Hause zu bleiben. Was passiert da, wenn man sich eigentlich abnabeln will, aber es wird einem verunmöglicht, sage ich jetzt mal? Was geht da kaputt?
Ja, ich denke, dass das eben ganz schwierig ist, weil wir so eigentlich nicht angelegt sind als Menschen. Also wir sind darauf angelegt, loszugehen und selbstständig zu werden. Und gerade zum Beispiel in Italien wird da viel drüber gesprochen. Da wohnen ja viele, also ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Kinder sogar bis Mitte 30 noch zu Hause.
Also für die Entwicklung der in dem Fall jungen Erwachsenen würdest du wahrscheinlich eher dafür plädieren, dann es eher zu ermöglichen.
Absolut. Ja,
also lieber ermöglichen,
rauszugehen, lieber Kompromisse machen, weil das gehört dazu, also man kann nicht sein Kind hemmen oder sagen wir mal, das Hemmnis bestätigen und dann irgendwann sagen, komisch, der wohnt immer noch zu Hause und hat noch keinen Partner gefunden und überhaupt, der entwickelt sich gar nicht.
Dafür ist eine Menge Kohle da, weil man das nicht für die Wohnung ausgegeben hat.
Genau.
Also ich glaube,
man muss das gut überdenken und ich glaube, die meisten Jugendlichen oder jungen Erwachsenen haben eigentlich auch genau diesen Drang, rauszukommen. Also nicht umsonst gibt es ja dann irgendwann Konflikte zu Hause und alle können sich nicht mehr leiden, genau damit man es leichter hat, auseinanderzugehen.
Ich habe schon erwähnt, dass ich also im Jungen in der Schule ein Jahr weg war. Zum Studium bin ich dann auch relativ weit weggezogen von zu Hause. Trotzdem ist der Kontakt zu meinen Eltern, zu meiner Mutter insbesondere, immer noch sehr gut. Das geht ja auch ganz anders. Wie kann man denn, wenn der Kontakt mal fast gestorben ist sozusagen oder abgerissen ist, wie kann man den denn wieder aufbauen?
Ich denke, es geht einfach darum, sich dann neu zu orientieren. Also wenn man feststellt, huch, jetzt ist mein Kind doch ganz schön weit weg und wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht, wie machen wir das jetzt eigentlich mit unserem Kontakt, dann muss man eben kreativ werden. Es ist eben nicht so, dass man sich morgens beim Frühstück begegnet, sondern dann muss man sich suchen. Man muss eigentlich wieder daten, ja, also sich um seine Liebesbeziehung, die man da mit dem Kind hat oder mit den Eltern, kümmern tatsächlich.
Gemeinsam in Urlaub fahren?
Zum Beispiel gemeinsam in Urlaub fahren, sich zu wichtigen Familienfeiern treffen, sich zwischendrin mal anrufen und erzählen, wie geht's mir eigentlich und wie geht's dir eigentlich? Erzähl doch mal. Also man kommt mehr in Beziehung, wenn man Glück hat. Das heißt, man muss die Beziehung auch umarmen und die Erziehung einfach mal gehen lassen.
Deutschlandfunk ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Sonneberg. Ein Jugendlicher aus dem thüringischen Sonneberg hat die Polizei wegen eines vermeintlich schaurigen Fundes alarmiert. Der 15-Jährige meldete, zwei abgetrennte Finger in einem Parkhaus entdeckt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Die beiden angeblich abgetrennten Finger entpuppten sich als teilweise abgebissene Gelee-Bananen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.